Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Urlaub ist noch nicht ganz so lange zurück und deshalb hier Buongiorno. Also, Italienisch hat mir sehr imponiert. Ich kann es leider nicht sprechen, aber man sollte vielleicht doch ein bisschen was lernen. Denn dann kann man sich besser unterhalten im fremden Land. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von unserem Computer Club 2. Es ist die 115. Folge. Das geht ja ruckzuck vorwärts. Und alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer sind von mir gegrüßt und wahrscheinlich soll ich das für dich mitmachen, Wolfgang?
Das kann ich allein. Ich grüße natürlich auch alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer. Und bei mir ist der Urlaub auch schon wieder ein bisschen eine Woche her oder sowas. Und ich musste nicht Italienisch sprechen im Urlaub, aber das interessiert sowieso
keinen. Was ist denn mit Dänisch? Du warst doch in Dänemark. Kannst du das dann ein bisschen?
Ja, also so zum Essen und zum Trinken und so ähnliche Sachen sind schon da. Das einzige Problem ist, lesen kann ich sehr, sehr viel. Nur von dem Gelesenen auf die Aussprache, das ist im Dänischen sehr, sehr schwierig, weil die immer die Hälfte aller Silben verschlucken.
Ja, ich habe im Italienischen, in der italienischen Zeitung jeden Tag ein Sudoku gemacht. Das ist mir gelungen.
Echt?
Ja.
Hast die italienischen Zahlen schon auswendig gelernt?
Ja. Ja. So, jetzt geht es aber ein bisschen flotter in die Thematik hinein, als wir das in der letzten Sendung gemacht haben. Aber ich glaube, es war wichtig, dass wir ein bisschen über die DVD gesprochen haben. Ist ja der kleine Fauxpas passiert, dass UDF 2.01 formatiert wurde und deshalb bei älteren Betriebssystemen und eben bei Apple klappt es wohl nicht und dann eben bei Linux auch nicht. Aber wir haben ja darüber gesprochen, dass wir das alles wieder regeln wollen.
Alles wird gut.
Alles wird gut. So, und wir wollen in dieser Sendung mal darüber reden. Ich habe da einige Mails gelesen, die sagten, da soll doch jetzt da was verboten werden in puncto dieser Heimtelefone, so diese ersten Heimtelefone. Und immer kam die Frage auf, gilt das auch für meine DECT-Telefone? Muss ich die jetzt wegschmeißen, weil es verboten wurde? Ja, was kaufe ich denn? Es gibt doch nur noch DECT.
Mhm. Ja.
Du weißt da mehr darüber. Du hast da dich wieder schlau gemacht und hast es gelesen.
Ich bin schlau. Ich habe mich nicht schlau gemacht.
Okay.
Ich bin schlau.
Ja, gut.
Also, lass mal darüber sprechen. Es gab da mal so eine Übergangszeit. Das war 1984. Da begann das mit diesen Schnurlostelefonen. Und das waren damals analoge Telefone. So, und grundsätzlich ist es so, wenn man also solchen Funkdienst hat, irgendwelche Funkgeräte, dann werden diese Frequenzen nur befristet zugeteilt. Entweder hat man von vornherein das oder es geht bis auf Widerruf. Und jetzt ist es eben so, dass diese alten CT1, CT1 Plus und CT2 Telefone, dass die zum Ende des Jahres verboten sind. Wobei CT1 natürlich schon seit 1998 verboten ist. Die Frequenzen von CT1, das waren 914 bis 915, 959 bis 960 MHz. CT1 Plus, da kamen dann 884 bis 885 dazu bis 886 und 930 bis 932 MHz. Die sind im Moment noch erlaubt, aber Ende des Jahres werden auch die verboten.
Mhm. Und CT2, ich möchte eins dazu sagen, das, was Sie eben an den Frequenzen so gehört haben, die Zahlen, da guckte er gegen die Decke. Das kam nicht vom Blatt Papier, sondern er guckte gegen die Decke, die hat er alle im Kopf.
Aber in der Decke stehen sie ja nicht. dann kommt, muss man ganz klar sagen, es ist unglaublich schwierig, das herauszufinden, ob das Telefon, was ich im Betrieb habe, tatsächlich dann verboten wird oder nicht. Das heißt, die Benutzung wird verboten.
Du kannst ja die Frequenz mal gucken und sehen.
Wo steht sie denn? Hast du von einem Telefon, was du vor 5 oder 10 Jahren gekauft hast, die Anleitung? Bei vielen Leuten ist sie nicht mehr da. Oder man muss suchen. Oder man weiß nicht mehr, sie ist noch da. Aber wo ist sie denn?
Dann gab es auch diese GAP-Telefone. Was ist denn damit?
Ja, langsam. Also bring die alle durcheinander. Also erstmal, wenn man eine Anleitung hat, dann schaut man einfach mal rein. Wenn da irgendwas drin steht, so mit Sinus 1 bis Sinus 5, dann ist es auf jeden Fall ab nächstem Jahr nicht mehr erlaubt.
Vielleicht kann man auch über den Preis, wenn Sie dafür 1000 Mark bezahlt haben, dann ist es verboten. Ja. Und ich habe für das erste Schnurlos-Telefon 1200 Mark bezahlt. Das war ein Sony-Telefon. Fürchterlicher Apparat, schwer, dicker Akku.
Die muss das man, ist ein Kriterium. Wenn die Dinger sehr schwer sind, ja, dann sind sie so alt. Ja.
Oder wenn sie sehr teuer waren, dann sind sie auch verboten.
Ja, gut. Also da gibt es im Internet Informationen und so ein paar Sachen, die will ich auch noch auf die Homepage stellen, wo man ungefähr abschätzen kann, was ist der Fall.
Homepage, hat er gesagt, nicht Heimseite.
Ja, ja, nach dem Urlaub habe ich so ein kleines Reservoir, das kann ich jetzt aufbauen.
Ach, man muss sich doch öfter mal ins Ausland schicken.
Und dann, jetzt bringt er mich ganz aus dem Konzept, ja. Zurück zu den Telefonen. Dann muss man natürlich noch etwas wissen. Alles, wo DECT draufsteht, das ist erlaubt. Alles, wo GAP draufsteht, das ist erlaubt. Das bleibt auch weiterhin erlaubt. Was passiert aber, wenn Sie nicht wissen, ob Ihr Telefon nächstes Jahr noch benutzt werden darf oder nicht? Rufen Sie bei der Service-Hotline des Herstellers an, wenn sie nicht zu teuer ist. Und wenn der Ihnen das nicht sagen kann, oder schauen Sie erstmal im Telefon, in der Innenseite, ob da Frequenzen stehen. Die Frequenzen, die ich genannt habe und noch ein paar weitere, die werden wir auch auf diese Homepage stellen.
Ui.
Ja, ist noch da, der Vorrat. Und wenn da nichts drin steht, vielleicht haben Sie unter dem Akku, sind manchmal so Aufkleber, da steht sowas drauf. Es gibt auch Zulassungsnummern, die werde ich auch noch mit veröffentlichen, alles was mir so bekannt ist. Da sollte man eigentlich die meisten Sachen wirklich dann abdecken können. Umgekehrt, überall wo DECT draufsteht, das bleibt erlaubt, vorläufig bis 2013. DECT, dieser Standard, sollte eigentlich schon 2008 auslaufen, der ist aber verlängert worden. Und hier muss man auch mal den Verbraucherzentralen, der Bundeszentrale für Verbraucherschutz heißen die, glaube ich, auf die Füße treten. Die hätten durch einen Einspruch verhindern können, dass unsere Telefone, die relativ strahlungsarm sind, weil sie nur senden, wenn sie benutzt werden, weiterverwendet werden dürfen, aber die haben nicht verstanden, was da die Bundesnetzagentur da an technischen Kram geschrieben hat und deswegen haben sie nicht reagiert. Sonst dürfen wir die wahrscheinlich weiterverwenden. Einspruch hätte genügt. Ja, strahlungsarm, das ist schon das Thema. Wenn Sie so alte Telefone haben und müssen die jetzt ersetzen, lassen Sie sich nicht von irgendwelchen, ich hätte fast ein Tier beleidigt, hätte schweinischer Händler gesagt, ein altes Telefon aufdrehen, was ab nächsten Jahr verboten ist. Die sind noch im Handel und werden oft als strahlungsarm und besonders gut herausgestellt.
Echt?
Und dann noch verkauft. Ja, die kann man heute noch kaufen.
CT1 und CT2.
Ja, CT1 Plus.
CT1 Plus.
Ja. Und wird als strahlungsarm, so sind sie ja auch. So, ein Unterschied ist, die senden nur, wenn man telefoniert. Die DECT-Telefone bisher, die senden immer.
Ja.
So und gepulst mit 100 Hertz, gut, die machen nur 250 Milliwatt. Durchschnittliche Leistung ist 9 Milliwatt, aber die Impulsleistung ist so hoch, dass sie teilweise weit über das 20-fache der zugelassenen Leistung hinausgeht. Also man sollte sie nicht irgendwo neben dem Bett, neben dem Kopf oder sowas stehen lassen. Es gibt aber neue. Die werden normalerweise als Eco oder ähnlich bezeichnet. Die können entweder die Sendeleistung herunterfahren, wenn man sie in der Nähe der Basisstation betreibt. Das macht da absolut Sinn. Oder, und möglicherweise auch gemeinsam, die schalten sich ab, wenn man sie auf die Ladestation legt. Das ist früher nicht so gewesen. Also selbst wenn sie aufgeladen wurden, haben sie weiter in der Gegend rumgefunkt. Das ist der absolute Schwachsinn. So, also bitte darauf achten, wenn man neue Telefone kauft, dass es so Eco-Dinger sind, die die Sendeleistung variabel haben und runterfahren können und die aufhören rumzusenden, wenn man sie auflädt. Das ist eigentlich der wichtigste Tipp und darauf sollte man achten und gar keinen Fall sogenannte strahlungsarme Telefone mit CT1 Plus. Lassen Sie sich vom Händler draufschreiben, dass Sie das nächstes Jahr noch benutzen dürfen. Wenn es falsch ist, dann können Sie ihm das zurückbringen und Geld wiederholen.
Ich glaube, ich brauche keins zurückzubringen, denn die alten Telefone, die haben mir sowieso nicht gefallen. Da war meistens keine Freisprechung drin und da fehlten so ein paar Dinge. Also die habe ich längst schon irgendwo im Müll versenkt.
Also nochmal zusammenfassen. DECT, DMAP und GAP, GAP und DMAP. Diese Sachen sind weiterhin erlaubt. Es kommt was Neues. Weißt du schon was?
Nee.
Der Nachfolger unserer DECT-Telefone wird auf diesem Standard aufsetzen. CAT-IQ sein. CAT-IQ hat also nichts mit Intelligenzquotient zu tun. Obwohl, steckt was drin. Gleicher Frequenzbereich, also 1880 bis 1900. Da gibt's übrigens noch weitere Bereiche, die dann bei 1900 bis 1980 und bei 2100 und 2400 Gigahertz
liegen. Jetzt hat er nicht an die Decke geguckt, jetzt hat er an die Wand geguckt.
Ich habe an dir vorbeigeguckt. Da ist also genügend Potenzial da, selbst wenn das mehrere sind. Die in nahem Umfeld arbeiten, wird man dann nicht so schnell frequenzarm werden. Und die können dann auch Voice over IP. Da ist es dann möglich, in hoher Qualität auch Musik zu übertragen und ähnliche Sachen. Das wird also der Nachfolgestandard sein. Ich glaube, sie sind noch nicht auf dem Markt, aber der Standard so ist weitgehend definiert. Nur alles, was jetzt dieses Jahr auf den Markt kommt, Finger weg davon, das hat noch nicht alles implementiert. Also wenn, warten wir ab, wir benutzen unsere DAC bis 2013 und wenn ein neuer Ersatz da ist, dann können wir dann zuschlagen und dann Cut IQ.
Also ich freue mich schon über das, was wir bei Fraunhofer gesagt haben, über diese hochqualitative Telefonie, dass ich da auch Stereo übertragen kann in guter Qualität und dann auch Musik per Telefon hören kann. So ab und zu setze ich mich mal hin an den Computer und dann denke ich nach über die Zeit, über die Welt und schreibe auch einiges auf davon. Und letztens habe ich etwas mir erdacht, was sicherlich kommen wird. Und zwar ging es dabei um die Postmobilität, also das, was nach unserer Mobilität wahrscheinlich kommen wird. Und zwar wird man doch mit virtuellen Realitäten zurande kommen, die immer besser werden. Und ich habe genauso wie viele andere keine Lust mehr, 2 Stunden im Auto zu sitzen, um auf einer Sitzung in Frankfurt oder irgendwo teilzunehmen. Das ist mir viel zu lästig. Da kann man doch eigentlich schöne Konferenzen machen.
Aber dagegen spricht ja, dass in den letzten 20 Jahren immer dann, wenn Angebote da waren, dass wir eine Bildkommunikation haben. Das war mit einem Telefon, das war mit billiger oder kostenloser Software so. Das wird jetzt mit Voice over IP die nächsten Generationen so sein, dass das nicht angenommen wurde von den Menschen. Die Menschen wollen sich offensichtlich nicht sehen. Und selbst diese Videokonferenzstudios von der Telekom, die ich mir angesehen habe, werden kaum genutzt. Woran liegt's?
Ja, also
entspricht gegen das, was du sagst.
Ja, aber früher war es ganz einfach so, als Ford ja diese Flieger immer hatte nach England zur Zentrale, die haben sie eingestellt gehabt und haben dann Studios gebaut. Und dann haben die Leute darüber gemeckert, weil sie nicht mehr durch den Duty-Free kamen, um sich Zigaretten mitzubringen oder so, irgend so etwas. Und die ganzen Studios sind ja alle eingestellt worden. Aber dennoch hat es sicherlich einen Reiz. Man muss es vielleicht ein bisschen anders machen. Aber vielleicht kriegen wir da mehr erzählt davon. Denn vom 1. Juni bis zum 6. Juni war in Dagstuhl ein Seminar über virtuelle Realitäten. Und wir sind verbunden mit Professor Guido Brunett von der TU Chemnitz. Und er hat doch den Lehrstuhl, ich glaube, irgendwas mit Grafik. Grafische, das können Sie uns selbst sagen. Herzlich willkommen, Herr Professor Brunett.
Ja, guten Tag, ich grüße Sie. Also das ist der Lehrstuhl für grafische Datenverarbeitung an der TU in Chemnitz.
Sehen Sie auch so ein bisschen so etwas die Zukunft, dass wir vielleicht diese Mobilität ein bisschen einschränken müssen, jetzt durch die erhöhten Benzinpreise und die durch virtuelle Realitäten ersetzen wollen?
Ob wir das müssen, das weiß ich nicht, aber es ist sicherlich auf jeden Fall reizvoll.
Und
auf jeden Fall forschen wir da dran, im Bereich der virtuellen Realität, eine Erfahrung zu erzeugen, sag ich mal, die uns den Wunsch, vielleicht vor Ort zu sein, nimmt, weil wir die Erfahrung haben,
das reicht,
zu sein, ohne dort zu sein.
Ja, vielleicht sind es auch ganz neue Erlebnisse, die ich damit erleben kann, die ich in der Realität gar nicht mitbekomme. Vielleicht.
Vielleicht, ja.
Nun kennen wir das ja alle, diese virtuellen Realitäten, wie Leute da mit Datenhandschuhen da rumlaufen und vielleicht auch noch eine Mütze aufhaben mit Sensorik drin, wie sie mit kleinen Videos, Monitoren am Auge irgendwie in andere Welten absteigen. Das sind so die Forschungsgebiete, die Sie da in Dagstuhl besprochen haben.
Das ist ganz genau richtig, ja. Also die virtuelle Realität, die befasst sich damit, die Modelle, die im Rechner drin sind, wie Informatiker sagen, die rechnerinternen Modelle, für den Menschen sinnlich erfahrbar zu machen.
Das heißt also, das, was im Rechner bisher nur visuell dargestellt wird, vielleicht auch noch akustisch, das wollen Sie über weitere Sinne darstellen. Wie?
Genau. Ich meine, der Gesichtssinn ist natürlich, sagen wir, der zentrale. Ja, wir sehen das, sagen wir, stereoskopisch natürlich. Wir hören das. Wir versuchen es aber auch, sag ich mal, tastbar zu machen über haptische Interfaces. Und insgesamt, was dabei herauskommen soll, das ist das Gefühl von Immersion. Ja, oder manche sagen auch Presence, ja, das Gefühl, wirklich in der virtuellen Welt drin zu sein. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir sozusagen unser Forschungsziel weitgehend erreicht.
Ich könnte Ihnen also von hier aus Köln dann nach Chemnitz die Hand schütteln und würde Ihren Händedruck spüren.
Genau, genau. Ich möchte Ihnen mal ein anderes Beispiel noch geben, ein kleineres, sag ich mal. Wir haben ein virtuelles Tischtennisspiel entwickelt, bei dem haben Sie einen realen Tischtennisschläger in der Hand, aber alles andere virtuell. Der Ball, die Platte, die Halle, in der Sie stehen, Sie spielen Tischtennis. Und da gibt es Leute, die spielen bei uns Tischtennis und die wollen hinterher, wollen die den Schläger auf die Platte legen, wenn sie fertig sind, die gar nicht existiert. Und dann sind wir natürlich ganz stolz, weil das ist das Beispiel dafür, da hat jetzt wirklich Immersion zugeschlagen.
Sie reden bewusst nicht von Olfaktorik. Was ist ja noch so der letzte Sinn, der uns noch fehlt, dass er synthetisch hergestellt wird? Also der Geruchssinn. Er gehört ja mit zu unserer Welt.
Der gehört mit dazu, ja. Aber ich meine, es ist natürlich so, im Vordergrund, sag ich mal, stehen die Dinge, die wir, sag ich mal, technisch schon sehr gut im Griff haben. Ja, also, sag ich mal, die optischen Sinne, dann kommt dann die Akustik, dann kommt die Haptik und ganz am Ende, sag ich mal, die Olfaktorik, da sind wir noch nicht sehr weit fortgeschritten. Aber natürlich wissen wir natürlich, sag ich mal, welchen starken Einfluss der Geruchssinn auf unser Gemütsempfinden hat. Von daher, sag mal, wird letztendlich kein Weg da vorbeigehen, auch so etwas zu modellieren.
Aber auch bei der Haptik habe ich so ein bisschen Problem. Ich kann mir das unglaublich schwierig vorstellen, wenn ich einen Film sehe von der Titanic, da bekomme ich doch keine nassen Füße. Wie will man das denn übertragen?
Du kannst so eine Gießkanne da drüber hängen.
Der Praktiker sprach. Ja, das ist ja sehr schwierig. So ein Druckgefühl, sowas geht ja noch. Aber andere Sachen, Kälte und Wärme, kann ich mir auch noch vorstellen. Aber zum Beispiel Feuchtigkeit, Wasser.
Sehr schwierig, ja. Sehr schwierig.
Also wir können in begrenztem Maße sicherlich unsere Sinne betrügen.
Also ich möchte aber auch nicht mit der Titanic untergehen. Also das baue ich also nicht in virtueller Realität.
Aber du sprachst am Anfang vom Urlaub. Du könntest zum Beispiel deinen Urlaub am Meer verbringen und willst die Füße ins Wasser stecken. Das wird also voraussichtlich in absehbarer Zeit gar nicht möglich sein, sowas, weil wir nicht die Voraussetzung haben, irgendwo bei uns etwas anzuschließen am Kopf, um diese Gefühle zu erzeugen.
Wenn ich mal einen Einwurf machen darf, wir hatten sehr, sag ich mal, interessante Diskussionsrunde in Dachstuhl und darum geht es ja dort auch, nicht nur Vorträge, sondern auch um die Diskussionen mit den Kollegen. Und diese Diskussionsrunde, die hieß Designing the Experience. Also wie schaffen wir es wirklich, sag ich mal, mit den zur Verfügung stehenden technischen Mitteln, die ja, wie Sie schon richtig sagen, eingeschränkt sind, wirklich solche Erfahrungen macht, die wirklich, sag ich mal, beeindruckend sind. Und da, sag ich mal, hatten wir insbesondere den Input von einem Entwicklungsingenieur aus den Disney-Themenparks in Amerika. Und das war natürlich, sag ich mal, sehr beeindruckend zu hören. Man muss, sag ich mal, auch die Leute ein bisschen vorbereiten, ja, darauf. Es ist ja so, oft ist es ja so bei unseren Vorführungen im Labor, wir, sag ich mal, konfrontieren die Leute mit dieser neuen Situation, ohne sie ein bisschen darauf einzustellen. Aber sag ich mal, wenn man ein bisschen lernt von den Leuten, sag ich mal, die daran arbeiten, solche Erfahrungen ja zu designen, dann kann man auch schon mit eingeschränkten technischen Mitteln mal wirklich sehr gute Effekte erzielen.
Was hat der Disney-Man dann noch alles gesagt? Sind die schon weiter mit diesen? Ich meine, die warten darauf, dass es funktioniert. Das ist ja deren Geschäft, ne?
Ja, natürlich. Ich meine, ein Beispiel, was sie zum Beispiel machen, sag ich mal, in den Disney-Parks, man macht so Unterwasserfahrten mit Unterseebooten,
virtuell.
Die tatsächlich überhaupt nicht unter See fahren, sondern, sag ich mal, das wird alles nur simuliert.
Ja. Das heißt, auch das Bild ist synthetisch.
Das Bild ist synthetisch.
Und das ist ja Ihr Hauptgebiet, wenn ich das so richtig sehe. Aber wie schwierig ist es denn? Welche Rechenleistung braucht man denn, um so etwas zu realisieren? Reicht da ein PC?
Eher nicht, ne?
Ja, es hängt davon ab, wie groß das Modell ist.
Was ist denn in so einem Flugsimulator drin, in so von der Lufthansa? Ist da ein PC drin oder ist da schon was Dickeres drin?
Sie können heutzutage mit PCs große, sag ich mal, Welten visualisieren, wenn die Software stimmt. Also wir in Chemnitz zum Beispiel, wir haben ein Chemnitzer Stadtmodell, also die ganze Innenstadt vom Chemnitz aus modelliert und da können Sie sich durchbewegen und das machen wir auf einem, ich sag jetzt mal, Aldi-PC. Ja, das ist also nicht die Hardware, die letztlich entscheidend ist, sondern die cleveren Algorithmen.
Kann man sich das anschauen?
Das
im
kann
Internet?
Man sich
anschauen. Ja. Sie sagen uns noch die Internetadresse. Ne? Okay, die finden wir raus.
Ja. Ja, also interessant ist es schon. Wichtige Frage für mich ist, meine Welt, die ich sehe, ist dreidimensional. Wir haben aber noch gar keine so richtige dreidimensionale Projektion, die es uns ermöglicht, uns frei zu bewegen, also nicht mit einer Brille oder sowas.
Doch,
die gibt es schon. Wie realisieren Sie das? Wie setzen Sie so etwas um?
Ja, zunächst mal muss ich sagen, die Brillen, die heutzutage im Einsatz sind, die sind ja so leicht. Ja, die sind ja wie eine Sonnenbrille. Also die werden eigentlich gar nicht mehr als störend empfinden.
Ach, wenn ich sowas aufziehen muss, bin ich dann nicht in der Realität.
Na gut, also ja. Dann können wir Ihnen anbieten, sag ich mal, Arbeitsplätze, sag ich mal, die autostereoskopisch, ja, also auch ein Bild erzeugen, sag ich mal, ohne diese Brille. Ja, allerdings hat man hier noch die Einschränkung, dass mehr so Arbeitsplätze so für einen, sagen wir, Büroarbeitsplatz sind
dergleichen. Ist das nicht Heinrich Herz gewesen, die da was auch auf der Messe gezeigt
unter haben? Unter anderem, ja, Heinrich Herz. Es gibt verschiedene
Anbieter. Denn ich habe da schon davor gestanden, das wirkte wirklich ohne Hilfsmittel stereoskopisch.
Mhm. Ja. Aber das ist natürlich die Größe dann. Also
ja, das war so DIN A4 oder sowas.
Ja.
Oder 14-Zoll-Monitor oder sowas
so in der Größe. Machen, ja. Aber ich, wie gesagt, Sie setzen ja auch eine Sonnenbrille auf, wenn Sie, sag ich mal, in Urlaub fahren. Wenn Sie die virtuelle Welt besuchen, wird man das auch erwarten können, glaube ich.
Was wurde noch so besprochen? Was wurden da für Ausblicke gegeben, wie es weitergeht?
Was ich besonders, sag ich mal, faszinierend fand bei diesem Seminar, das Potenzial habe ich ja noch gar nicht so gesehen, das ist das Thema des virtuellen Menschen. Ja. Da hat zum Beispiel jemand berichtet aus Amerika, wie Ärzte trainiert werden, sag ich mal, Patientengespräche besser durchzuführen, indem sie vorab sozusagen mit simulierten Menschen, ja, das durchführen. Mhm. Und sie haben da verschiedene, sag ich mal, Benchmarks auch definiert und besondere, sag ich mal, auf dem Weg der Entwicklung besondere Ereignisse notiert. Also Situationen, wo zum ersten Mal ein Mensch, sag ich mal, ein aller Mensch im Gespräch mit einem virtuellen Menschen geweint hat. Ja, war schon, sag ich mal, ein Erlebnis, was auch, sag ich mal, die Forscher, sag ich mal, sehr berührt hat.
Das würde wahrscheinlich den Josef Weizenbaum mit seiner Eliza damals aus den 50er Jahren, nun kann er es nicht mehr miterleben, weil er ist ja vor kurzem erst gestorben, das würde ihn sicherlich aufregen, wenn er so etwas hören würde.
Ja, das finde ich auch. Ich meine, aber mich interessieren natürlich Dinge auch, sag ich mal, immer die Grenzen der Modellierung. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel darüber nachdenkt, sag ich mal, wir sind ja hier, sagen wir, bei dem Thema Turing-Test, sag ich mal, für virtuelle Realität. Im Bereich der künstlichen Intelligenz gibt es ja diesen Test. Was ist künstliche Intelligenz? Ja, künstliche Intelligenz nach dem Turing-Test ist das, wenn Sie, sag ich mal, mit jemandem kommunizieren, vielleicht über den Monitor, und Sie sehen den nicht und Sie können den nicht von einem realen Mensch unterscheiden. Und jetzt, wenn man das auf die VR übertragen würde, würde man sagen, man würde den auch sehen können. Ja, das wäre sozusagen ein Test für die VR. Und wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, sag ich mal, im persönlichen Gespräch der Augenkontakt, ja, bedeutet ja nicht nur, sag ich mal, dass man sich, sag ich mal, in die Augen sieht, sondern man hat ja auch irgendwie das Gefühl, ja, sich gegenseitig zu erfahren dabei oder sich näher zu kommen. Wie modelliert man das? Ja. Völlig, sag ich mal, Fragen, die noch kein Mensch gedacht hat und wo wir auch bisher überhaupt nicht wissen, sag ich mal, wo hier die Ansätze zu suchen sind.
Also ich habe das mal erlebt, wo Sie eben sagten, dass da einer geweint hat, weil er mit einem virtuellen Patienten zusammen war in Spanien. Das ist schon länger her, da war ich auf einem Konzert mitgenommen worden von, wie hieß der, Julio Iglesias. Okay. Und dann passierte Folgendes, zum Schluss des Konzertes fing er an, so Heuldinger zu singen. Und dann passierte es, dass die Sonne untergegangen ist. Und die Leute aus Spanien, die ja auch ihre Ernährung mit dabei haben, in Körben und den Wein mit dabei haben, die fingen dann an, Wein zu trinken und an zu heulen. Und auf einmal heulte ich mit, obwohl ich überhaupt keine Beziehung zu diesem Julio Iglesias hatte. Aber das ist auch so eine Gruppensache, die da passiert.
Das ist interessant, ja, sehr interessant.
Ja, die haben ja auch Wein getrunken. Von Karlauer wieder weg. Sagen Sie mal, wie sieht's im Moment aus? Was können Sie denn jetzt schon darstellen, was möglichst nah an der Realität, unserer scheinbaren Realität ist?
Ja, ich meine, man hat natürlich Bilder heutzutage, einzelne Bilder, die man von einer Fotografie nicht unterscheiden kann. Ja, das Gebiet, sagen wir mal, der fotorealistischen Darstellung ist gelöst. Bei der virtuellen Realität hat man natürlich ein anderes Problem. Man hat ein Zeitproblem. Ja, diese, sag ich mal, fotorealistischen Bilder, dafür hat man beliebig Zeit, die zu rechnen. Aber wenn wir uns durch eine virtuelle Realität bewegen, ja, haben wir ja nur ganz, sag ich mal, beschränkte Zeit, diese Bilder zu berechnen. Deswegen muss man da immer einen Kompromiss machen, sagen, zwischen dem Realismus des berechneten Bilds oder der Darstellung, ja, und, sag ich mal, dem Echtzeitverhalten. Und die Forschung zeigen ganz klar, dass für uns, wenn wir das Gefühl, über das ich vorhin sprach, der da drin zu sein, das Immersionsgefühl, dafür ist, sag ich mal, die realistische Darstellung nicht das Entscheidende. Viel entscheidender ist noch, dass die virtuelle Umgebung wirklich so reagiert, auf uns so reagiert, wie wir das erwarten. Das heißt, wenn wir also eine große Verzögerungszeit drin haben, dann bricht dieser Immersionseffekt sofort zusammen. Wir sind bereit, sag ich mal, nicht ganz realistische Darstellungen zu akzeptieren, wenn sozusagen das Reaktionsverhalten der virtuellen Welt unseren Erwartungen entspricht.
Sehr interessant.
Da wird es wahrscheinlich auch Fortschritte geben, denn wir hatten letztens noch ein Gespräch mit Professor Slusalek aus Saarbrücken, der uns da erzählt hat von seinem Online-Rendering, was große Fortschritte macht.
Ja, diese Forschung ist mir natürlich auch bekannt.
Dann haben Sie diese Dreidimensionalität direkt vor Augen.
Ja, mit seinen, sag ich mal, speziellen Hardware-Prozessoren für dieses hochrealistische Rendering wird man natürlich, sag ich mal, die visuelle Darstellung nochmal auf eine neue Ebene heben.
Wie immer war das Gespräch interessant. Wie immer, was aus Darkstuhl kommt, ist eigentlich sehr philosophisch zum Teil und sehr, sehr fortschreitend, sofort in die Zukunft blickend. Wir bedanken uns für das Gespräch und du kannst deiner Geburtsstadt noch einen Gruß schicken.
Ja, in Chemnitz. Grüße alle Chemnitzer.
Ja.
Und bedanke mich auch bei Ihnen für das Gespräch. Schönen Tag noch
nach Chemnitz.
Tschüss. Tschüss. Es tut sich eine ganze Menge im Bereich Fernsehgeräte, in der Empfangstechnik und vielen anderen Sachen. Und ich glaube, die LCD-Technologie hat sich ja nun weitgehend durchgesetzt in verschiedenen Bereichen. Aber mittlerweile kommen auch Projektoren. Projektoren, die früher eine schweineteure Lampe gebraucht haben, die alle 500 Stunden erneuert werden musste. Spätestens natürlich. Es gab auch andere, die früher kaputt waren, die einen Lüfter hatten, die heiß wurden und sowas. Und mittlerweile kommen solche Sachen klein wie eine Zigarettenpackung mit LED als Beleuchtung und dann, das gab es bisher auch schon, wird man jetzt vielleicht sagen, aber mittlerweile sehr leuchtstarke sogar. Und dann natürlich auch noch mit einer höheren Auflösung. Also 1920 mal 1080 Pixel, das sind Prototypen, die jetzt auf dem Markt sind, die schon Ende des Jahres verfügbar sein sollen. Und so kleine Dinger, wie wir sie im Mobiltelefon ja schon gesehen hatten, als was der Manfred Kläuber da berichtet hatte, die dann im Mobiltelefon drin sein werden könnten und dann vielleicht auch dort ein DVB-T-Bild an die Wand projizieren könnten, das sind alles schöne Träume in der Zukunft. Mal sehen, ob sie wahr werden. Aber das könnte noch Spaß machen.
Ja, und diese LEDs, man sieht sie jetzt immer häufiger bei den PKWs. Und da ist mir aufgefallen, dass man da ganze Muster jetzt entwickelt. Da der neue Audi, der hat vorne so eine Welle, so eine LED-Welle da drin. Also das sieht alles ganz neu aus, irgendwo für einen Autofahrer. Und da wird man sicherlich noch sehr viel Fantasie haben. Und es sieht eigentlich auch ganz gut aus. Und es ist auch so schön hell, dass man wirklich, wenn da einer die Bremse anmacht, man wird gewarnt davor, Achtung, da macht einer die Bremse an.
Ja, und vor allen Dingen, das geht ja auch schneller. Du sparst ja ein paar Millisekunden,
ja, klar.
Weil kein Glühfaden erwärmt werden muss. Und das kann bei höheren Geschwindigkeit, macht das einige Meter aus.
Also schon gut, was da passiert in puncto Technik und vor allen Dingen wird das Auto damit auch leichter.
Genau.
Wenn die EU nicht da neue Vorschriften hätte, damit das Auto wieder schwerer wird, könnte man ganz mit zufrieden sein.
Ja, ganz zufrieden.
Achso, was soll denn der LCD-Projektor oder LC-Projektor, was soll der denn kosten?
Einen Preis habe ich noch keinen vorliegen.
Nicht LCD, der LED.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Preis habe ich noch keine vorliegen, da müssen wir mal bis Ende des Jahres warten, aber deutlich unter den bisherigen. Wir sind am Ende der Sendung.
Fast am Ende.
Ja, jetzt Schluss.
Und so direkt.
Und den Daumen hoch.
Ja.
Und tschüss.
Und ich möchte mich bedanken bei den vielen Spendern, die in der Sommerpause auch
gespendet haben. Das tue ich natürlich auch.
So, und tschüss, Daumen hoch. Und wie hieß das nochmal?
EBÜB.
Nee, EEBÜB, oder?
EBÜB.
XBÜB.
und tschüss.
Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2008.